Hallo und herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Begegnungen mit besonderen Persönlichkeiten aus unserer Verbandsgemeinde. Heute Folge 6 der zweiten Staffel. In diesem Podcast versuchen wir den Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde neue oder besondere Persönlichkeiten vorzustellen, näher zu bringen und sie zu unterhalten. Also nicht alles ist ganz bierernst, was wir hier machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen aber trotzdem, dass Sie nicht vor Langeweile oder Enttäuschung ausschalten und immer was Neues erfahren, wenn Sie hier zu Gast sind. Wir nehmen an verschiedenen Orten auf, weil wir eigentlich wollen, dass unsere Gesprächspartner ein Heimspiel haben. Dieses Mal ist das mit dem Heimspiel so eine Sache, denn unsere heutigen Gäste, die trainieren normalerweise mit ihren Schützlingen in der IGS-Turnhalle bzw. in der Grundschulturnhalle. Nun wissen Sie sicher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie die Akustik in solchen Hallen ist. Die Hallen, wunderschön, deshalb heißen die Hallen ja auch so. Und für Aufnahme dieses Podcasts ist das nicht ganz geeignet. Jetzt dachten wir uns, es handelt sich ja um einen der erfolgreichsten Rülsheimer Vereine, der immer wieder bei der Nacht der Sterne im Mittelpunkt stand. Nein, es ist nicht der SVR, es ist auch nicht die LG Rülsheim, es ist nicht der Radsportclub Rülsheim und trotzdem ein sportlich hoch erfolgreicher Verein. Nur in der Dampfnudel können wir auch nicht aufnehmen heute Abend, denn da findet die Generalprobe des ebenfalls sehr erfolgreichen TSC Royal statt. Also sitzen wir in der ehemaligen Synagoge im CKK und hier treffe ich Andra Zitzer, Vorstand des Vereins, sein Stellvertreter Volker Albrecht. Und ebenfalls mit dabei ist der Finanzvorstand, auch Kassenwart genannt, Dr. Michael Taraszewski. Herzlich willkommen, meine Herren. Und wer nun weiß, um welchen Verein es sich handelt, der kann uns das schreiben und der kriegt dann wie immer eine Flasche Wein. Wer die erste Staffel gehört hat, der weiß, wovon ich rede. Aber ich will es natürlich verraten, es geht um die Karateakademie SKA Rülsheim. Und was es mit diesem Verein auf sich hat, darum soll es heute Abend gehen. Der Vorstand Andra Zitzer sitzt mir hier gegenüber. Lieber Herr Zitzer, vielleicht können Sie kurz uns erklären, was es mit dem Verein auf sich hat.
Ja, erstmal stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Andra Zitzer, mache seit 1987 Karate, wohne in Hürth. Und habe den Verein 2015 hier in Rülsheim mit übernommen. Ja.
Und Ihnen zur Seite sitzt der Ihr Stellvertreter, der Volker Albrecht. Herr Albrecht, Sie wollten uns auch ein bisschen was über sich erzählen und dann vielleicht auch nochmal die Abkürzung SKA erklären.
Okay, ich bin der Volker Albrecht, bin 56 Jahre alt und mache seit 1983 Karate. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin beruflich in der Industrie engagiert und einer meiner wichtigsten Bestandteile meines Lebens ist Karate eben, weil ich das ja schon so lange mache. Wir sind schon sehr lange dabei, miteinander zu trainieren mit dem Andra Zitzer. Wir haben schon früher angefangen, wir hatten eine Kooperation mit Germersheim, haben uns dann aber 2015 entschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen und haben hier den Verein quasi in Rülsheim übernommen. Damals waren wir irgendwo um die 60 Mitglieder, mittlerweile sind wir über 200, also das war eine ganz erfolgreiche Geschichte. Und wir sind also mit Vehemenz dabei, das weiter aufzubauen und unsere Ideale auch einzubringen in den Verein.
Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nähern uns der Frage, was ist SKA? Aber wir wollen noch den dritten Gesprächspartner vorstellen. Michael Taraszewski, Finanzvorstand mit einem Doktortitel, wo er mir gesagt hat, der spielt heute Abend keine Rolle, den lassen wir weg. Genau. Wer sind Sie, was tun Sie? Herzlich willkommen.
Ja, ich bin Michael Taraszewski, ich bin 52 und mache, glaube ich, seit 1996 eigentlich Karate. Ich habe in Göttingen angefangen. Aber dann bedingt durch zahlreiche Umzüge, da hatte ich ungefähr eine Pause von 15 Jahren und seit 2013 bin ich hier in Rülsheim im Verein. Genau, ich bin Chemiker von der Ausbildung, deswegen auch der Titel und wie Sie schon gesagt haben, der Kassenwart des Vereins.
Wir haben eben schon gehört, 200 Mitglieder. Ich glaube, Sie haben die Mitgliederstatistik vor sich liegen. Das können Sie sicher bestätigen, diese positive Entwicklung der letzten Jahre.
Genau, wie Herr Albrecht ja schon gesagt hat, der Verein ist stetig gewachsen. Momentan sind wir 202 Mitglieder, Stand heute. Davon sind ungefähr zwei Drittel männlich, ein Drittel weiblich. Und wir haben über 96% aktive Mitglieder.
Das ist aber eine heftige Quote. Also da würde sich mancher anderer Verein vorschreiben.
Und es ist tatsächlich auch so, dass die Leute auch aktiv am Training teilnehmen. Also es ist nicht so, dass sie nur formal in der Kartei aktiv geführt sind, sondern ja, die Quote ist tatsächlich so hoch.
Da wäre ich mal schlagartig in keinem Verein aktives Mitglied, Sebastian. Ne? Ich hätte es bewusst, dass ich überall nur passives Mitglied bin. Okay.
Gut, noch weitere Randinformationen. Also die Altersstruktur ist so, dass ungefähr zwei Drittel der Mitglieder noch nicht volljährig sind und ein Drittel ist eben dann erwachsen. Wir haben aber auch Mitglieder oder ein Mitglied zumindest, was schon 74 ist.
Und natürlich noch aktiv, ne?
Und noch aktiv, genau.
Wenn ich Ihren Verein jetzt richtig einschätze.
Habe ich gestern noch im Training gesehen und auch fit und wirklich aktiv dabei mit viel Spaß.
Wir werden über Jugendarbeit sprechen müssen, denn Sie haben das ja eben schon angedeutet, wenn zwei Drittel der Mitglieder noch nicht erwachsen sind, dann ist das ein sehr großer Teil der Vereinsarbeit und auch ein sehr erfolgreicher. Jetzt gehen wir, glaube ich, mal in die Details dieser Abkürzung Shotokan Ryu Karate Do Akademie Rülsheim, SKA.
Ja, das hört sich sehr sperrig an. Das ist aber im Grunde die ausgiebige Darstellung von dem, was wir machen. Also wir nennen uns zwar SKA, Shotokan Ryu Karate Do Akademie. Shotokan ist die Stilrichtung, die wir betreiben. Der Gründer, das war der Ginshin Funakoshi, der hat es letztes Jahrhundert, also 1868 war das gewesen, hat es gegründet. Und sein erstes Dojo, das ist der Raum, mit dem trainiert wird, das war in Tokio gewesen. Also er kam ursprünglich von Okinawa und ist dann nach Tokio. Und das hat er Pinienrauschen genannt. Und das heißt Shotokan. Ryu heißt einfach nur Stilrichtung. Und Karate Do, Karate, das sind Silben, die heißen Kara, heißt leer, und Te heißt Hand, leere Hand. Und Do, das ist der Weg. Das hat man ja auch schon gehört von Judo oder Kendo, da steht immer das Do hinten dran. Das beschreibt den Weg, den wir gehen zusammen.
Super spannend, ne? Das heißt, Sie kämpfen, kann man kämpfen sagen? Ist das der richtige Ausdruck? Nach einer bestimmten Stilrichtung?
Also Karate ist im Grunde immer ein Kampf gegen sich selbst, der macht einen stark. Aber Karate besteht ja aus verschiedenen Bestandteilen. Das eine, das ist das Kumite, das ist das, was man sich so vorstellt, wenn zwei wirklich miteinander kämpfen. Das ist im Grunde die Endstufe, wenn man wirklich frei miteinander, ohne Konzept, quasi aufeinander losgeht. Und tun wir aber nicht. Das ist bei uns reglementiert. Es gibt verschiedene Techniken. Es gibt Fauststöße, es gibt Armschwinger, es gibt Fußtritte. Es gibt, also im Grunde ist der ganze menschliche Körper ist eine Waffe. Und das lernt man ja eben. Es heißt ja auch leere Hand. Das heißt also, wir versuchen, ohne Waffen in der Lage zu sein, uns zu verteidigen. Das ist darauf zurückzuführen, dass in Okinawa früher mal verboten war, Waffen zu tragen. Und es war die Initialzündung, eine Kampfsportart oder eine Möglichkeit zu entwickeln, sich verteidigen zu können. Das ist das Kumite, was ich eben beschrieben habe. Das andere ist Kata. Kata sind sogenannte Formen. Das heißt also, Sie kennen es vielleicht von den Farben. Die Leute, die das machen wie wir, die haben weiße Anzüge an normal und einen Gürtel da drauf.
Schwarzer Gürtel in Geschichte, ne?
Richtig. Und
der Scherz aus SWR 3.
Die Steigung ist aber so bei uns. Also Karate ist nicht demokratisch. Karate ist hierarchisch aufgebaut. Das heißt, wenn man anfängt und weiß nichts, und kann nichts, hat meinen weißen Gürtel an. Und je dunkler der Gürtel wird, desto höher ist im Grunde das fachliche Niveau von demjenigen, der das macht. Das geht dann von weiß über gelb, orange, grün, blau, braun und am Schluss kommt der Schwarzgurt. Der wird auch erster Dan genannt. Es gibt aber mehrere Dan, es gibt insgesamt 10 Dans.
Sie sind im fünften Dan, nee, der Herr Zitzer ist im fünften,
ja,
Dan.
Genau.
Sie sind im vierten Dan.
Ich bin im vierten
Hat
Dan.
Hat mir mein genau. Sebastian Höher, ja, aufgeschrieben und verraten. Ja. Das heißt, schwarzer Gürtel und ist das dann schon der schwarze Gürtel?
Das ist der schwarze,
Gürtel.
Das ist quasi
im vierten und fünften Dan.
Der vierte, also ab dem Dan, das sind Meistergrade.
Okay.
Das ist dann der vierte Meistergrad quasi. Bis zum fünften Dan sagt man, es sind technische Meister und ab dem sechsten Dan sind es geistige Meister.
Wow. Jetzt müssen wir ein bisschen langsam machen, damit ich noch mitkomme. Ich habe nämlich gar keinen Gürtel an, wenn Sie so wollen. Ich wollte mir eben schon merken, wie die Räumlichkeiten heißen. Das Wort habe ich aber schon wieder vergessen. Sie haben das so schön erklärt.
Also der Raum, in dem Karatekas pflegen zu trainieren, nennt sich Dojo.
Und Ihr Dojo ist also die Grundschulturnhalle und die IGS-Turnhalle, Herr Zitzer? Oder wo trifft sich Ihr Verein?
In der IGS. Sporthalle. Die Grundschulhalle haben wir nicht.
Haben
für das Wettkampftraining die Sprachförderschule.
Okay.
Der kleine Gymnastikraum, da haben wir unser Wettkampftraining.
Und wie oft trainieren Sie in der Woche als Verein?
Also der Breitensport trainiert zweimal die Woche, dienstags und donnerstags. Und die Wettkämpfer trainieren zusätzlich noch mittwochs und freitags. Plus halt die Wochenende.
Und muss man sich das so vorstellen, dass die Herren im vierten und fünften Dan dann auch die Trainer und Ausbilder des Ganzen sind?
Ja, auch. Ja, auch. Wir haben viele jugendliche Trainer und auch erwachsene Trainer. Ja, und die Schwierigkeit ist ja immer so, wenn die kleinen Kinder kommen, denken sie ja, Karate Kid, ja, Kung Fu Panda und was weiß ich, was es da alles gibt. Ja, und dann lernen die erstmal, die müssen stehen und müssen die sich konzentrieren und so trockene Techniken. Und das ist die Schwierigkeit bei einem Trainer, das Niveau zu finden, dass die Kinder trotzdem Spaß haben, aber dass man denen was beibringt. Ja? Weil es geht ja nicht nur darum, dass sie da jetzt eine Stunde beschäftigt werden, sondern sie müssen ja auch was lernen, weil sie ja nach einem Dreivierteljahr schon ihre erste Prüfung ablegen sollen. Ja? Und das braucht ein bestimmtes Programm.
Wie sind Sie selbst zum Karate gekommen?
Gut, man hat früher Filme geguckt. Ja? Und mein Bruder, der hatte ja, in den 80er Jahren, hat er hier schon in Rülsheim trainiert. Und dann bin ich da immer mitgefahren, habe von oben zugeschaut, genau in dieser IGS-Halle, aber selber nie. Ja? Und ja, es hat mir immer gefallen, hat mir Spaß gemacht und irgendwann bin ich dann mal eingetreten in Germersheim, bis dann den Verein in Germersheim gegeben hat.
Nach dem, was der Herr Albrecht gerade erzählt hat, kommt es mir so vor, als ist es mehr als eine Sportart. Also ich sage mal, Fußball ist eine Sportart. Ne? Da ist ein Ball, den schmeißt man aufs Feld, dann rennen die Leute hinterher und kicken drauf und so. Man sagt ja nicht, jetzt schimpfen gleich alle Fußballer, die das hören, aber man sagt ja nicht umsonst, Fußball ist einfach, wenn es kompliziert wäre, würde es Handball heißen. Aber bei Karate, da kommt mir es vor, wie wenn das auch so eine philosophische Sache hat und mit einer Lebenseinstellung zu tun hat, kann man das so sagen? Oder?
Mhm, kann man so sagen, ja. Ja, das sind halt verschiedene Regeln. Die Disziplin ist ganz wichtig, der Respekt ist sehr wichtig. Ja. Das heißt, auch wenn die Sportler kommen, müssen sie vor der Halle angrüßen, wenn man reingeht, den Partner angrüßen, wenn man rausgeht, wieder grüßen. Also der Respekt, man sagt, Karate beginnt mit Respekt und endet mit Respekt. Ja, deswegen ist das, hat das schon mit dem ganzen Leben was zu tun.
Albrecht, wie sind Sie zum Karate gekommen?
Ich habe früher als ganz junger Mensch Leichtathletik gemacht und als ich dann 1983 in meine Ausbildung ging nach Ludwigshafen, da war keine Leichtathletik, die mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich durch Zufall einen Bericht gelesen über Karate. Da ist ein Verein gewesen, die waren sehr, sehr erfolgreich. Und dann habe ich gedacht, das hört sich doch gut an, da gehe ich mal hin. Da bin ich hin, habe mir das angeguckt und eine Woche später hatte ich einen Anzug und habe mittrainiert. Und wenn man da mal richtig Feuer fängt, und dann lässt es einem auch nicht mehr los. Und je älter man wird, je breiter man sieht, wie das Karate aufgestellt ist. Und jedes Mal wird einem wieder bewusst, man weiß im Grunde gar nichts oder nur ganz, ganz wenig. Das ist im Grunde immer wieder ganz neue Erfahrung. Also es geht immer weiter, Karate hört nie auf.
Herr Taraszewski, Sie sind der dienstjüngste, Sebastian, wie heißt es? Karateka?
Genau.
Stimmt das? Karateka. unter den drei Herren? Wie sind Sie dazu gekommen?
Also ich habe den ersten Q, das ist sozusagen der letzte noch Schülergrad vor dem Schwarzgurt. Und ich bin zum Karate während des Studiums gekommen. Weil man, wenn man die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und zum Beispiel Diplomarbeit schreibt, dann braucht man auch schon mal irgendwo eine Ablenkung. Und Karate fand ich eigentlich deswegen ganz spannend, weil man wirklich ganz abschalten kann. Also wenn man andere Sportarten, also wenn man zum Beispiel joggt oder so, das sind ja Prozesse, die sind automatisiert. Irgendwann die Beine und Füße wissen, was sie tun können oder tun sollen. Und ich glaube, dass man da nicht ganz so sehr abschaltet, sondern ja, vielleicht dann doch noch mehr an den Alltag denkt, und das ist beim Karate anders. Wenn man nicht voll konzentriert ist und voll bei der Sache ist, dann kann man sich vorstellen, wenn man träumend in der Gegend steht und einen jemand angreift, dann kann es halt auch schmerzhaft werden. Während man sich normalerweise beim Karate nicht verletzt, aber wenn man stehen würde, dann kann natürlich schon was passieren. Und deswegen ist man, oder bin ich persönlich jedenfalls, nach dem Training wie neu gestartet. Also das ist was ganz anderes, als ich so bei anderen Sportarten erlebt habe. Wie gesagt, das war während des Studiums, und hier in Rülsheim bin ich reingekommen, weil wir für unseren Sohn auch eine Sportart gesucht haben. Und ich denke, es gibt eigentlich keine unsportliche Person. Man muss eben immer nur die richtige Sportart für sich entdecken. Und für meinen Sohn war das tatsächlich eben auch Karate. Das hat ihm Spaß gemacht. Und so bin ich dann natürlich auch wieder reingekommen. Und wenn man dann erstmal wieder dabei ist, macht es halt eben sehr viel Spaß, weil es eben den ganzen Körper fördert und weil man eben wirklich sich konzentrieren muss.
Habe ich es richtig verstanden, Herr Albrecht, dass es um einen Kampfsport geht mit offener Hand?
Richtig, richtig, ja. Also Karate sagt ja, leere Hand, offene Hand, wobei es nicht heißt, dass man sich nicht auch mit den Füßen wehren darf. Also da sind auch Fußtritte dabei oder Ellenbogentechniken, Empi heißt es dann, Empi-Techniken. Also der ganze Körper dient im Grunde zur Verteidigung, kann man alles schulen, alles lernen. Aber die Namensgebung geht im Grunde, das soll im Grunde synonym dafür sein, es ist eine waffenlose Kunst, die leere Hand. Und das ist im Grunde auch das, was es auszeichnet, dass ein Mensch in der Lage ist, mit viel, viel Übung gewisse Techniken zu erlernen, die es ihm ermöglicht, sich auch zu verteidigen.
Selbstverteidigung ist Kumite, eine Sparte dieser Sportart. Sind Selbstverteidigungskurse, die Sie auch mal anbieten, ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Arbeit, oder wäre das zu kurz gegriffen?
Das ist zu kurz gegriffen. Also es ist nicht ganz korrekt. Also man kann sich natürlich mit Karate verteidigen, aber man muss das differenzieren. Also wenn ein Karateka irgendwie in einer leichten Bedrohungssituation ist, dann ist es sehr schwierig, das abzuwägen, weil wenn da eine richtige Technik ist, dann passiert auch richtig was. Deswegen die Selbstverteidigung, die ist im Grunde ausgeklingt. Die soll ja auch nicht unbedingt nur für Karateka sein, sondern für Leute, die in Not sind, und die Anfragen haben wir verstärkt in der Vergangenheit, dass Frauen oder Männer oder Jugendliche, Kinder, auch Schulen uns ansprechen durch eine Verrohung der Gesellschaft, dass es hier eine Notwendigkeit besteht, in der Lage zu sein, sich zu behaupten oder irgendwo sich verteidigen zu können. Also Karate, natürlich kann man als Selbstverteidigung nutzen, aber die Menschen, denen wir das anbieten, das kann jeder sein. Dick, dünn, groß, klein, alt, jung, jeder Mensch hat das Recht, sich verteidigen zu können. Deswegen bieten wir das an. Und wir machen das an für sich über, wir sind also in einem Verband, VGS heißt es, Verband für Gewaltprävention und Selbstbehauptung, Selbstschutz. Und das ist eine Kooperation mit dem Polizeipräsidium in Karlsruhe. Und da haben wir unsere Ausbilder gemacht, zum Gewaltschutztrainer auch. Und wir bauen das im Grunde modular auf. Das heißt also, wenn wir solche Kurse geben, das erste ist die Gewaltprävention. Das heißt, um das mal einfach auf den Punkt zu bringen, ich laufe auf einer Straße und auf meiner Straßenseite sind dubiose Gestalten. Das heißt, ich wechsle die Straße und gehe auf die andere Seite. Das heißt, im Grunde seine Umgebung beobachten und Gefahren aus dem Weg gehen. Das ist die Gewaltprävention. Der nächste Schritt ist im Grunde die Selbstbehauptung. Das heißt, wenn ich keine Möglichkeit habe, anders irgendwo vorbeizukommen, dann muss ich mit meiner Körperhaltung, mit meinem Auftreten irgendwo signalisieren, dass ich kein Opfer bin. Das kann also helfen. Wenn das auch nicht hilft, dann kommt die dritte Stufe. Das ist die Stufe, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und da setzt die Selbstverteidigung ein. Und da zeigen wir eben, welche Möglichkeiten es gibt, mehr oder weniger gefahrlos da rauszukommen aus einer Situation und sich seiner Haut zu erwehren. Das heißt, es sind dann irgendwelche, das fängt schon an, bei einer versuchten Vergewaltigung zum Beispiel, das wissen wir, sind 80% können abgewehrt werden, wenn die Frauen, die betrifft es ja hauptsächlich, mit einer Stimme gegen denjenigen vorgehen oder eben mit leichter körperlicher Gewalt. Weil 80% dieser Täter, die sind irgendwo sozialisiert, die haben eine Familie, die haben Frau und Kind daheim und die wollen nicht heimkommen mit Kratzer im Gesicht, weil das müssen sie, da müssen sie sich erklären. Das heißt also, wenn man zum Beispiel diese Basis schon mal schafft, dass die Frauen bereit sind, sich wehren zu wollen, dann ist man schon einen großen Schritt weiter. Das ist im Grunde die Intention, die wir haben. Wir können in 8 Stunden nicht ein komplettes Programm liefern, wo man unterschreibt, jetzt passiert ja nie wieder was, aber wir können versuchen, die Menschen stark zu machen.
Gehört es zum regelmäßigen Angebot Ihres Vereins und wie kommt man an die Kurstermine?
Wir bieten normalerweise 2-mal im Jahr das an, also im März und im September reguläre Kurse, aber dazwischen machen wir auch gerne, wenn sagen wir 10 Teilnehmer da sind, bieten wir das an. Das machen wir ja auch an Schulen zum Beispiel mit Gewaltpräventionstraining. Also sicherer Weg zur Schule zum Beispiel. Das hängt aber nichts mit Selbstverteidigung zusammen. Das darf man Kindern nicht zeigen.
Und haben Sie die Termine auf Ihrer Homepage oder Kontaktdaten auf der Homepage? Das heißt, Sebastian, ne, wir könnten im Begleittext zu diesem Podcast auch nochmal darauf hinweisen und es verlinken für alle, die das interessiert.
Richtig, ja.
Gehen wir mal zum Training, zu einem ganz normalen Trainingsabend. Karateka, Sie merken, liebe Zuhörer, ne? ich tue mir mit den Begrifflichkeiten schwer, aber ich lerne das heute Abend noch, kommen in die Turnhalle, gibt es erstmal eine Aufwärme, wie früher, ich habe mal Volleyball gespielt, auch wenn man es mir nicht ansieht, und Fußball und Tischtennis, ne? Im Volleyball sind wir erstmal so lange im Kringel rumgerannt, dass ich da nicht mehr konnte. Gehört es zum normalen Programm eines Trainings dazu und wie läuft so ein Trainingsabend ab?
Ja gut, Aufwärmtraining gibt es schon. Bei den Kleinen machen wir das ziemlich oft. Aber ansonsten, da wir ja nur 1 Stunde Training haben, versuchen wir uns gleich mit Techniken aufzuwärmen. Ne? Dass man langsam anfängt und auch die Dehnung, weil wir haben ja tiefe Stände. Und dann dehnen wir uns dann schon bei den Positionen.
Tiefe Stände heißt, geht in die Knie?
Nein, es gibt bestimmte Stände im Karate, die nennen sich, die haben bestimmte Namen, ja, Senkutsudachi oder Kokutsudachi oder Kibarachi, das sind Stände, die eine Position ist, das eigentlich
eine Körperposition.
Also
man stellt sich auf eine bestimmte Art hin, kann ich das so sagen?
Ja, genau. Da macht man auch Schritte und da tun wir uns dann langsam aufwärmen mit. Man dann läuft dann mal Schritte nach vorne mit den Techniken, läuft dann wieder zurück, Fußtritte langsam, ja, im Stand, mit Schritt und so weiter. Und so wärmt man sich dann langsam auf, dehnt sich dann noch ein bisschen und dann geht's los. Ja. So ist das Training eigentlich aufgebaut, das normale Breitensporttraining.
Zum Wettkampf müssen wir gleich noch kommen, das habe ich vorhin sehr aufmerksam gehört, Sie haben ja schon gesagt, ne, es gibt noch mal Wettkämpfer, die kommen noch Mittwochs und Freitags.
Richtig.
Bleiben wir mal kurz beim Breitensport. Wie alt sind die jüngsten Kinder, also ab wann macht es Sinn, sich für Karate zu interessieren?
Ab 6. 6 macht Jahre. Das, ja. Wir haben 6. Wir haben zwar noch einen Bambini-Kurs, der 4- und 5-Jährige, der aber jetzt leider erst ausläuft. Ne? Und ansonsten ab 6 kann man da hinkommen, aufwärts bis 99.
74 haben wir gerade gehört.
Ja,
gell?
Bis 99 sogar.
Und ab wann geht's in den Zweikampf?
Man fängt am Anfang an, dass man weite Abstände hat. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass man circa ein Dreivierteljahr braucht, bis man die erste Prüfung macht. So, und so lange ist der Abstand auch noch ziemlich weit. Ja, man muss erstmal saubere Techniken, seinen Körper beherrschen, seinen Körper unter Kontrolle haben, bevor man dann mit dem Partner was macht. Weil wenn man da unkoordiniert Techniken macht, passieren Verletzungen. Ja? Und das sollte eigentlich nicht sein. Und dann nähert sich der Abstand immer näher, von 2 Meter auf 1 Meter, bis es dann halt ziemlich nah ist.
Jetzt gehen wir mal zu den Leistungssportlern. Sind das Jugendliche, Erwachsene? Also wie ist da die Altersstruktur?
Beides, das sind auch dann ab 8, 9 sind die dann, es gibt auch schon 7-Jährige, da ist dann auch Athletiktraining mit dabei, ja, dann gehen sie auch in den Wald und Krafttraining und so weiter. Da wird dann speziell dann trainiert.
Und das sind die, die zu Wettkämpfe gehen?
Das sind die, wo auf die Wettkämpfe gehen. Das ist ja immer das Schwierige. Du hast ja einmal das traditionelle Karate, was wir da machen, und du hast einmal diesen Wettkampfsport-Karate, wo es dann um Punkte geht und um Wertungen geht. Und das ohne einen Hut zu bringen, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ist das das Wettkampftraining, ja.
Gibt es Lokalderbys? Also wo ist der nächstgelegene Gegner?
Ziemlich viele Vereine gibt es da. Wir treffen uns da ziemlich oft auf Turniere. Und wir haben auch ziemlich oft den ersten Platz geholt, Rülsheim. Ja, mhm. Also wenn man den medialen Spiegel anschaut, da waren wir ziemlich schon oft auf dem ersten Platz.
Ja. Und wo ist der nächste Verein, der sich dann
ja, es gibt hier,
mit euch duelliert?
Es gibt den Germersheim-Verein, es gibt den Speyer-Verein. Ja, es gibt den Frankenthal, also da hier, wenn
man jetzt so hier umkreist, die lokale ja, Gegner.
Landau. Nee, also wenn wir dann auf ein Turnier gehen, das sind da schon ganze Deutschland.
Meistens. Und es sind ja auch, das ist das, was bei der Nacht der Sterne ja oft auch dann vorgestellt wurde, es sind deutsche Meister aus euren Reihen schon hervorgekommen. Ne?
Wir hatten auch schon deutsche Meister, oft vize-deutsche Meister.
Ne? Also sehr erfolgreich in der Jugend- und Schülermannschaft und
ja,
so
genau,
weiter.
Ja, ja, Schülerjugend.
Sind es dann Mannschaftswettkämpfe oder Einzelwettkämpfe?
Beides, Einzel- und Mannschaft. Es gibt Einzelwettkämpfe und dann gibt es ein Team, das besteht aus 3 Leuten. Die müssen synchron die Katas dann laufen.
Ja. Wir haben gerade gehört, Wettkämpfe, da kommen sie aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen, Herr Taraszewski. Sie sind als Verein auch Mitglied in Verbänden des Karatesports. Vielleicht können Sie die Struktur kurz erläutern, die es da bei uns hier in der Pfalz oder generell gibt.
Genau, es gibt ja verschiedene Dachverbände. Der nächste ist der Rheinland-Pfälzische Karatebund. Und darüber sitzt halt der Deutsche Karatebund, genau.
Und die veranstalten dann auch die Wettkämpfe, von denen Herr Zitzer gerade gesprochen hat? Und
nee, nicht zwangsläufig. Also es gibt sicherlich auch Landesmeisterschaften und dergleichen, aber ansonsten können die Vereine natürlich auch selbst, was wir ja auch machen, auch eigene Lehrgänge oder Wettkämpfe veranstalten.
Lehrgänge heißt dann, Herr Albrecht, dass man die eigenen Sportler einlädt, um ihnen was Neues beizubringen, oder sind es dann auch Wettkämpfe untereinander?
Wir bieten an, zum Beispiel intern, wir machen jedes Jahr ein Kinderturnier für unsere eigenen Kinder, damit die einfach so ein bisschen das erleben, diese Spannung, wie es ist, sich auszutesten, wo man steht und was man kann. Aber wir haben ja auch vor ein paar Jahren es geschafft, diesen SKA-Cup zu gründen. Und das ist eine Sache, die ist mittlerweile bundesweit bekannt. Also wir mussten es leider pausieren wegen Corona. Dieses Jahr hatten wir jetzt wieder einen SKA-Cup gestartet und vor ein paar Jahren auch. Also wir fingen, glaube ich, vor 5 Jahren an. Vier oder fünf Jahren. Und es war also wirklich gleich absolut der Burner. Da kamen richtig viele von überall, mittlerweile auch international. Weil das ist was, was so nicht angeboten wird, dass man im Grunde kommen kann, kann sich einfach mal ausprobieren und austesten. Das war also eine Idee vom Andra Zitzer, auch dass wir vielleicht ein bisschen mehr den Fokus auf Rülsheim richten können. Weil unser Ziel ist ja, ich meine, wir haben hier den Landestrainer mit dem Herrn Zitzer, dass wir hier im Grunde auch ein bisschen mehr Gewicht reinlegen können. Das hilft uns auch, es bringt uns dann auch weiter und es ist auch eine schöne Sache.
Ihre Mitglieder, vor allem die jugendlichen Mitglieder, kommen die aus der Region? Wie hoch ist der Anteil der hier in Rülsheim lebenden Jugendlichen, die da dabei sind? Und dann fahren viele hierher?
Es fahren auch viele hierher. Wir haben aus Germersheim, aus Landau, in Offenbach, also so, da haben wir schon ziemlich viele, aus Slingenfeld, Bellheim, also die kommen da schon vom Umkreis her, ja. Von Rülsheim natürlich auch ein paar, Karlsruhe haben wir da auch noch, also wie gesagt, sogar aus Pforzheim.
Also schon eine Strahlkraft, wie es der Herr Albrecht auch gerade beschrieben hat, ne? Ja. Durch das, was Sie anbieten können. Und Sie selbst sind Landestrainer, habe ich jetzt gerade diesen Begriff gehört.
Ja, Landestrainer für den Schülerbereich, ja.
Okay, das ist dann quasi wie so ein Auswahltrainer, muss man sich das so vorstellen?
Genau, ja, der dann auch dann später die Sportler für eine deutsche Meisterschaft qualifiziert, ja, so ein kleiner Kader. Ja.
Also wenn ich das so richtig raushöre, dann ist Karate bei Ihnen im Leben eine ganz große Sache.
Ja, die ganze Familie macht auch Karate, sonst würde es nicht gehen, glaube ich.
Müssen da dann alle mitmachen und das auch unterstützen, weil dann letztlich für fast nichts anderes mehr Zeit bleibt.
Ja.
Nun gibt es ja auch noch andere Kampfsportarten. Wenn Sie mal versuchen müssten, unseren Zuhörern zu erklären, warum Karate die beste ist oder was es von den anderen unterscheidet.
Ja gut, man kann nicht sagen, das Beste ist halt anders wie die anderen Sportarten. Ja. Und ich bin ja auch A-Trainer und als A-Trainer nimmst du ja bei vielen Fortbildungen teil, wo auch andere Sportarten, mit denen du dann zusammen trainierst. Ja. Und ich finde, alle Sportarten sind gut. Und jeder, wie es der Michael Taraszewski schon vorhin gesagt hat, muss jeder seine Sportart finden. Ja, und meine Sportart ist Karate und unsere Mitglieder, denke ich, auch. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, besser oder schlechter.
Ja. Will jemand der Herren mal versuchen, mir und den Zuhörern zu erklären, was der Unterschied zwischen Karate und Judo ist?
Gut, im Judo sind mehr Wurftechniken, ja, da wird halt mehr auf den Boden geschmissen. Ja, und im Karate, da ist halt mehr Technik, Angriffe, Verteidigung. Ja.
Mit der Hand,
mit den Füßen. Mit den Füßen, mit offenen Händen, mit zuhenden Händen, mit Ellenbogen, mit Knie, Herr Albrecht, mit allem. Ja. Richtig, genau.
Also siehst du, Sebastian, wir haben nur nicht die richtige Sportart gefunden für uns. Merkst du das? Ja, das ist die Aufgabe. Ich habe neulich zu Hause mal gesagt, ich habe einen Sohn, der ist 3 Jahre alt und der ist ziemlich wild und ich habe das Gefühl, der ist körperlich auch stark und so. Ich habe demnächst eine Podcast-Aufnahme mit den Karate-Leuten aus Rülsheim. Das wäre doch was für meinen Sohn. Herr Taraszewski, wie sind Kinder, die zum Karate passen?
Kann man
das so allgemein sagen?
Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass man bestimmte Charaktereigenschaften oder körperliche Voraussetzungen braucht. Ich denke, es kann im Prinzip jeder mit Karate anfangen. Das Einzige, was man tatsächlich braucht, ist eine gewisse Konstanz. Also es ist nicht so, wie manche Kinder vielleicht vermuten, dass man, wenn man jetzt 2 Wochen zum Karate gegangen ist, dass man sofort Bruce Lee ist und Bretter durchhauen kann und dergleichen. Also das passiert halt nicht. Also der Weg ist deutlich länger, wie man Herr Zitter schon gesagt hat, ein Dreivierteljahr bis zur ersten Prüfung. Und dann hat man eigentlich noch keinen Kontakt mit dem Partner. Da sind die Abstände noch relativ weit. Das dauert schon eher Jahre, bis man wirklich Kontakt zu dem Partner bekommt und auch entsprechend die Techniken dann erlernt hat. Und was man braucht, ist Disziplin.
Genau. Ich wollte gerade versuchen, so ein paar Begriffe rauszuarbeiten aus unserem Gespräch. Ne? Disziplin habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Geduld vielleicht auch. Körperbeherrschung ist offenbar ein wesentlicher Punkt, den Sie genannt haben. Ausdauer?
Ich glaube, die kriegt man dann. Die muss man nicht mitbringen.
Die muss man sich dann antrainieren. Herr Zitzer, wollen Sie ergänzen?
Ja, gut. Ausdauer, das ist schon richtig. Und Disziplin hatten Sie ja schon gesagt. Und Respekt hatten wir dann vorher auch am Anfang. Das ist bei uns ganz groß. Respekt zum Partner, Respekt zur Halle, Respekt zu jedem. Ja.
Also das heißt, wenn Sie merken würden, die Jugendlichen, die da kommen, die pöbeln sich gegenseitig an vor dem Training, vor der Halle, dann würden Sie denen mal ein paar Takte schon erzählen?
Ja, natürlich, ja, aber das ist bei uns eigentlich ganz wenig. Das ist, wenn der Trainer kommt oder wenn das Training, die sind die Leute alle schon diszipliniert. Wenn die am Anfang ins Training kommen, da wird erstmal noch rumgerannt, ja, und wenn wir dann da in die Hände klatschen, dann steht eine Reihe und dann ist eigentlich das so ein Zugzwang. Für die Neuen, ja. Die sehen dann, okay, wir müssen da stehen und gucken, was passiert denn jetzt überhaupt hier, ja. Und dann geht's halt los und dann passiert das eigentlich automatisch, ja. Und das wird dann halt noch ein bisschen erklärt im Training, dann ist auf einmal dieser Respekt, weil das ist für uns das Allerwichtigste, weil ohne das ist es schwierig.
Ja. Aus den Ehrungen wissen wir, dass Sie auch einen großen Migrationsanteil haben, Herr Albrecht, unter den Aktiven. Sie leisten also auch wertvolle Integrationsarbeit, wenn ich das so sagen darf.
Ja, richtig, das stimmt. Aber das ist jetzt keine Selektion oder keine bewusste Forcierung unsererseits. Also wie schon gesagt, zu uns passt im Grunde jeder und jeder ist willkommen. der im Grunde das tut und macht, was man von jedem Menschen erwartet. Dass er eben höflich ist, dass er anständig miteinander umgeht. Das, was eben der Herr Zitzer sagte. Wir haben hier auch Grundsätze. Es gibt einen uralten Leitsatz. Es sind über 20 verschiedene Leitsätze. Da steht zum Beispiel drin, Karate fängt mit Höflichkeit an und hört mit Höflichkeit auf. Aber auch Karate endet nicht mit dem Training. Also das heißt, wir machen jetzt auch Karate hier. Das ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, das, was man erwartet, wie man von anderen behandelt wird, so versuchen wir das auch durchzuziehen, dass man immer, auch im Privatleben, jemanden mit Höflichkeit und mit Respekt behandelt und so miteinander umgeht. Das heißt also, auf Ihre Frage zurückzukommen, jeder, der zu uns kommt, ist willkommen. Und da ist egal, welche Konfession, welche Hautfarbe, welches Alter oder da gibt es keine Unterschiede. Das wurden wir vor Jahren schon mal gefragt, wie viele Ausländer wir dabei haben. Dann habe ich gesagt, das wissen wir nicht, das interessiert uns auch nicht. Die Leute, die bei uns sind, die sind willkommen und wenn sie sich so verhalten, wie es anständig und normal ist, wie wir das für normal halten, dann ist das in Ordnung, dann kann jeder kommen. Und wir haben einen großen Anteil von Menschen, die einen anderen Hintergrund haben und die sind alle integriert, das sind alles Pfundskerle und das ist richtig so.
So ist es und ich finde, das mit dem Respekt ist gerade in der heutigen Zeit doch eine sehr aktuelle Sache. Herr Taraszewski, Sie wollten noch ergänzen.
Genau, ich wollte noch ergänzen, also Sie hatten eben gefragt, wie ich dazu gekommen bin und was für mich wichtig ist und ich denke, dieser traditionelle Wertekodex ist eigentlich ja eine ganz gute Sache. Also ich merke es auch persönlich, wenn ich jetzt mich in der Firma mit dem Chef unterhalte, muss ich aufpassen, dass ich, wenn ich ihn anspreche, nicht mit einer Verbeugung anfange. Und wenn er mir sagt, heute machen wir das und das, dass ich dann nicht mit Os antworte. Os ist im Karate die Bestätigung, ja, ich habe verstanden. Wenn der Trainer sagt, wir machen jetzt diese Techniken, dann antworte die ganze Gruppe mit Os, wir haben es verstanden. Das sind aber natürlich nur so Angewohnheiten, die man dann übernimmt. Aber wenn man auch in der Lage ist, so Höflichkeit und Respekt sich anzueignen, dann finde ich das eigentlich eine gute Lebenseinstellung, wie wir gestern ja auch den Medien entnehmen konnten, wenn man in Fußballstadien mit Feuerwerkskörpern aufeinander schießt und sich freut, wenn eine Person getroffen wird. Also ich glaube, wenn viele Leute richtige Wertevorstellungen hätten, dann würde sowas vielleicht seltener auftreten.
Dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich. Da haben wir schon jetzt Pflöcke eingehauen heute, ne? In diesem Gespräch, um eine bestimmte Lebenshaltung mit einer Kampfsportart zu verbinden. Ich glaube, das sind wirklich tolle Aussagen, die wir gerade gehört haben, meines Erachtens. Ich möchte zu Ihren Erfolgen noch mal kurz kommen. Herr Zitzer, die vielen guten Platzierungen. Man fragt sich, womit das zusammenhängt. Das sind ja oft die Trainer, das sind die Rahmenbedingungen, die ein Verein ermöglicht, um das dann auch zu erreichen.
Ja, das ist auf jeden Fall viel Training. Die Eltern spielen eine große Rolle, weil ohne Eltern geht es dann auch nicht, weil die Kinder da ja ins Training bringen mit viel Fleiß, Disziplin. Da kommen wir immer wieder auf den gleichen Punkt mit viel Ausdauer. Die Eltern bringen die Kinder viermal in die Woche ins Training, ja, weil wie gesagt, das Wettkampftraining ist nur zusätzlich. Das heißt also, jeder, wo da ins Wettkampftraining möchte, muss in sein normales Training plus das. Ja. Also man kann es sich nicht raussuchen. Auch das ist so eine Sache, dass man nicht sagen kann, ja, ich mache dann nur Wettkampf oder ich mache nur das. Wenn du Karate machst dann und Wettkämpfe machen willst, musst das Komplette machen. Und da spielt die Gemeinde eine Rolle, dass wir eine Halle kriegen, weil die brauchen wir. Ja. Dann spielen die Eltern eine Rolle, die Kinder da immer hinbringen. Dann die Sportler, die da die Disziplin haben, da in jedes Training zu kommen. Und dann der Trainer. Ja.
Was muss ein guter Trainer können? Muss der gutes Auge haben?
Der muss ein gutes Auge haben, ja, und muss die Fehler erkennen und muss dann genau diese Fehler dann ausarbeiten.
Ja, du musst also genau sehen, ist die Bewegung jetzt richtig ja. ausgeführt? Ja, ja, ich versuche das mit meinen einfachen Worten zu sagen. Oder schleicht sich da gerade eine Fehlhaltung ein, genau. Die dann vielleicht auch gefährlich sein kann?
Genau, da ist viel Arbeit. Ja. Das ist viel Arbeit. Also gerade so ein Wettkampfsport, da brauchst du ein gutes Auge, da brauchst du gute Methoden. So, weil jeder ist ja anders. Der eine versteht es so, der andere versteht es so. Der andere kapiert es nach 3 Übungen, der andere braucht ein bisschen länger. Der eine versteht es mit der Erklärung, der andere braucht eine andere Erklärung. So, und das ist halt die Schwierigkeit bei einem Trainer, ne, bei einem Wettkampftraining.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auch jugendliche Trainer.
Ja.
Das heißt, man kann dann auch, wenn man eine Zeit lang das macht, sein Können weitergeben an die Kleinen vermutlich, ja. also an die ja. Kinder, die ja. dann ins Training kommen. Das hat ja dann auch immer so was von Vorbildfunktion, ne? Mhm. Wenn so die Kleinen gucken ja gern hoch in Richtung der Großen. Ist das so eine Erfahrung, die Sie auch machen?
Ja, natürlich. Ja, ja. Wir haben ja jetzt den nächsten Wettkampftrainer, der jetzt da auch mit reinkommt und da schauen auch alle nach oben bei ihr, ja, und das ist schon richtig so.
Ja. Ja, es ist schon spannend, ne, dass letztlich in jeder Sportart andere Kompetenzen gebraucht werden. Aber unterm Strich ist es ehrenamtliches Engagement, Herr Albrecht. Ne? Also überall hängt es an den Leuten, die ihre Zeit einsetzen, damit andere den Sport ausüben können.
Das ist richtig so. Und da muss ich auch sagen, da sind wir sehr stolz, dass wir, obwohl wir so im Verhältnis einen kleinen Erwachsenenanteil haben, aber Erwachsene haben, die sich sehr engagieren. Ich sage immer, das ist wie eine kleine Firma bei uns. Wir haben also hier, wir drei als Vorstände, die ihre gewissen Aufgaben übernehmen. Aber wir haben zum Beispiel ein Aufbauteam. Jetzt am Wochenende hatten wir einen Lehrgang wieder mit einem italienischen Trainer, mit dem Fiore, der hier war extra. Da werden Leute morgens abrufen, die dann aufbauen, die Halle herrichten. Dann haben wir ein Catering-Team. Wir haben jemanden, der für die Homepage zuständig ist. Wir haben eine Pressewartin, die Bilder macht, die dann Berichte schreibt. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Datenschutzbeauftragte haben wir, ja, dann Kassenprüfer, Kassenwart und also wir sind richtig aufgestellt wie so eine kleine Firma und das geht auch nur dann, wenn man wirklich Schultern hat, auf die man so etwas verteilen kann. Also alleine oder zu zweit, zu dritt wäre das unmöglich.
Höre ich richtig raus, dass es keine Nachwuchssorgen gibt?
Aktuell haben wir die nicht. Also wir sind weiter am Wachsen, wobei wir haben uns selbst auch ein bisschen limitiert. Deswegen machen wir 2-mal im Jahr diese Informationsabende, an denen wir dann im Grunde vorstellen, auch was wir machen, wie wir sind, was wir wollen. Und das ist vielleicht gerade nochmal ein Satz zuvor, das würde ich gerne noch dazufügen. Also bei so einem Infoabend zum Beispiel erklären wir, dass das Karate modular stattfindet. Das heißt, es ist wie wenn man schreiben lernt. Man lernt zuerst die Buchstaben, das sind die einzelnen Techniken. Und wenn man die Buchstaben alle kann, dann ist es wie am Schreiben. Wenn man die zusammenfügt, dann kann man flüssig irgendein Wort schreiben. Und das ist das, was der Andra Zica sagte vorhin. Wenn also die Buchstaben sitzen und dann kann man näher aufeinander gehen und kann dann zum Beispiel, der eine macht einen Angriff zum Kopf, der andere wehrt diesen ab. Und das sorgt dafür, dass wir unfallfrei durch die Sache durchkommen. Es passiert bei uns nichts, weil das andere Grundsatz, das heißt Zanshin, das heißt Aufmerksamkeit, aufmerksam sein. Und das lernen die Kinder oder die Anfänger. Das heißt, die stehen sich gegenüber, die schauen sich in die Augen. Und wenn dann der Trainer sagt, ein Schlag zum Kopf, also Oizugi Shodan heißt das zum Beispiel, dann quittiert er, wie der Taraszewski sagt, dann sagt er Os. Dann weiß der andere, er hat verstanden und er weiß auch, er ist aufmerksam. Und dann geht er vor und macht zum Beispiel einen Fauststoß zum Kopf und der andere wehrt den sauber ab. Da passiert überhaupt nichts. Und das kriegen die von Anfang an erklärt und das ist so ein roter Faden, der sich komplett durchzieht. Und das kann man auch übertragen auf die Tätigkeiten im Verein. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder macht das mehr oder weniger unfallfrei. Und deswegen kommen wir an für sich auch ganz gut durch die Zeit und über die Runden, weil man eben eine gewisse Struktur da drin hat. Nicht nur im Sportlichen, auch im Organisatorischen.
Sportart verändert die Art, wie die Aktiven leben oder beeinflusst sie, kann man das sagen? Wer will?
Also Karate, wenn man das so macht, wie wir es betreiben, dann färbt es natürlich ab. Ist ja ganz klar. Ich meine, der Andra Zica und ich, wir machen das schon beide 40 Jahre. Und natürlich überträgt man das ins Private oder auf sein Verhalten. Das heißt, man versucht, jedem anderen Menschen mit einem gewissen Respekt gegenüberzutreten. Und man verlernt auch so ein bisschen die Arroganz, die man vielleicht als 17-Jähriger hat, wenn man vielleicht groß und muskulös ist und da kommt ein Kleiner, der eben halt mickrig aussieht. Aber dieser Kleine, der kann etwas können, was den anderen in Bedrängnis bringen kann. Also das heißt, man lernt auch so ein bisschen Demut durchs Karate und das ist fürs Leben gar nicht schlecht, wenn man sowas hat.
Jetzt müssen wir noch reden über die Corona-Pandemie. Sie betreiben einen Kampfsport, da ist nicht zwingend kontaktlos. Sie haben vorhin gesagt, Sie mussten auch aussetzen. Herr Zitzer, vielleicht können Sie Ihre Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren zusammenfassen.
Ja, wir hatten die Halle nicht. Ja, wir hatten dann erst gedacht, okay, das dauert ja nicht lang. Und dann haben wir gemerkt, okay, das geht doch etwas länger. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Zoom-Training. So, wie machen wir Zoom-Training? Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir haben es dann mal probiert und haben dann mehr angeboten als normal in der Halle. Wir hatten dann fünfmal in der Woche Training angeboten, Prüfungsvorbereitung, Wettkampftraining, Breitensporttraining und Athletiktraining. Ja, das hatten wir so angeboten und das wurde sehr gut angenommen. Also wir hatten immer im Schnitt fast 80, 90 Leute, die da immer teilgenommen haben über Zoom. Dann haben wir gesagt, okay, das geht noch länger. Dann machen wir auch noch Lehrgänge über Zoom. Ja? Und dann haben wir auch 2, 3 Lehrgänge über Zoom dann gemacht in einem bestimmten Abstand. Auch das wurde gut besucht. Also daran hat man dann schon gesehen, dass die Leute es verstanden haben, was wichtig ist, ist das Training. Und die waren auch dann wirklich fast alle da. Dann haben wir auch nochmal extra Training für die Kleinen gemacht, dass wir dann nochmal kindergerechtes Training machen. Und das wurde eigentlich ganz gut angenommen.
Deswegen, da können Sie dann natürlich nur, Entschuldigung, ja. die Katas gemacht
Kion,
haben, oder?
Kion-Übungen, das sind Techniken. Grundschule. Mhm. So Grundschultechniken. Ja, man hat jetzt oft drüber gesprochen mit Abstand und Abwehr und so. Ganz klar ist, dass das Ziel ist, zu kämpfen irgendwann, ja? Frei. Also da wird nicht angesagt, ich greife dich jetzt zum Kopf an oder das ist nur der Anfang. Natürlich ist das Ziel, der greift an und ich verteidige und konter. Ja? Und das relativ schnell und auf den Punkt. Genau, eine Technik sollte eigentlich mit einem Schlag, sollte der Kampf beendet sein. Das ist das Ziel vom Karate. Ja? So, und es braucht natürlich viel Übung, ein gutes Auge. Und, aber wenn man dann von vornherein gleich den Körper noch nicht mal richtig beherrscht und dann sowas dann probiert, das geht in die Hose.
Das ist dann auch nicht die Sportart. So habe ich es jetzt heute gelernt. Lieber Sebastian, ich habe heute was gelernt. Du wusstest das bestimmt schon alles, ja? Ich nicht. Ich würde aber gern zum Schluss oder gegen Ende unseres Gesprächs noch einen kleinen Blick in die Vereinsarbeit im Hinblick auf Finanzen werfen, also ohne, dass ich sie aushören will. Das geht natürlich auch niemandem was an, Herr Taraszewski, aber ist das, was Sie machen, diese aufwendige Arbeit, können Sie das gut finanzieren als Verein?
Ja, also ich denke, wir haben eigentlich momentan ein ganz gutes Polster, was vielleicht auch ein bisschen mit der Corona-Pandemie zusammenhängt, weil wir natürlich, wie Herr Zitzer ja schon gesagt hat, weiterhin auch Training angeboten haben, auch während der Corona-Phase und dementsprechend auch in der Zeit Mitgliedsbeiträge eingezogen haben, aber im Prinzip wenig oder keine Ausgaben hatten. Wir mussten natürlich für Zoom mussten wir bezahlen, aber wir hatten weniger Trainerhonorare, weil im Prinzip Herr Zitzer das Ganze übernommen hat. Und wir hatten auch nicht so Fahrten zu externen oder entfernten Lehrgängen, Wettkämpfen, sowas ist alles rausgefallen. Wenn die Karateka zum Beispiel zu einer deutschen Meisterschaft fahren, Leipzig waren wir schon, dann fallen natürlich auch Hotelkosten und sowas alles an. Und das war während Corona alles nicht möglich. Also das ist der Grund, weshalb wir momentan eigentlich relativ gut aufgestellt sind.
Was kostet, wenn ich fragen darf, die Mitgliedschaft? Also wenn jetzt ein Kind mit 6 oder 8 Jahren zu Ihnen kommt, mitmachen will, wird man da gleich Mitglied oder bezahlt man einen Kurs oder wie ist das in der Struktur aufgebaut?
Dann ist es so, dass alle, auch die kleinen 4- bis 5-Jährigen, dann schon im Verein als Mitglied aufgenommen werden. Die haben dann allerdings noch einen sehr reduzierten Beitragssatz. Und wenn man 6 und aufwärts ist, bezahlt man den normalen Beitragssatz. Das ist für das erste Familienmitglied 20 Euro pro Monat. Und je mehr Familienmitglieder dazukommen, desto geringer sind dann die Beiträge. Also das zweite Mitglied werden schon nur noch 14 Euro. Das ist ein Grund, es ist auch tatsächlich so, dass viele Eltern dann auch mitmachen. Das ist jetzt hier eben noch nicht erwähnt worden, wenn wir zum Beispiel Anfängerkurse anbieten für Kinder und bevor die Eltern dann einfach nur eine Stunde oben zugucken, ist es tatsächlich so, dass wir empfehlen, die können ja mitmachen und die für die Erwachsenen sind die Anfängertrainingskurse dann zeitgleich, die sind in derselben Halle, zwar vielleicht nicht in derselben Gruppe, weil das von den Reichweiten her ein bisschen unglücklich ist, manchmal, wenn ein Erwachsener gegen ein Kind kämpft, aber es ist zeitgleich und das führt häufig dazu, dass die Eltern eben auch mit teilnehmen. Die Kinder irgendwann keine Lust mehr haben, aber die Erwachsenen noch bleiben.
Ich denke, wir werden auch hier auf Ihre Homepage verweisen. Ne? Wer sich interessiert, auch für Ihre Infoabende, kann dann dort Informationen sammeln. Werden Ihre Veranstaltungen in Rülsheim eigentlich gesponsert von unserem Tourismusverein?
Ja, also es ist natürlich auch ein Ziel von uns, dass wir immer gucken, dass wir ein paar Sponsoren haben und der Tourismusverein ist zum Beispiel ein Sponsor.
Da bin ich ja gerade beruhigt.
Jawohl, können Sie beruhigt sein. Also die sind sehr, sehr kooperativ und wir haben noch 2-3 andere Sponsoren. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir noch welche hätten, irgendwelche, die bereit sind, uns zu unterstützen. Im Gegenzug dazu haben wir auch schon Folgendes gemacht, dass wir dann sagen, wenn die das wollen, dass man zum Beispiel einen kleinen Selbstverteidigungskurs mal macht oder Selbstbehauptungskurs kostenlos. Da waren wir vor kurzem in der VR-Bank hier in Rülsheim und haben abends für die Belegschaft, weil da auch Situationen entstanden sind scheinbar, die bedrängend waren, da haben wir denen ein paar Tipps gegeben und haben dann, nachdem der Laden abgeschlossen war, haben wir denen dann einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs gemacht. Das kommt ganz gut an. Solche Dinge machen wir auch dann.
Also wer Interesse hat, mehr zu erfahren über diesen Verein, über die Sportart und vielleicht selbst mitzumachen oder die Kinder anzumelden, wenden Sie sich über die Homepage, die wir im Begleittext zu diesem Podcast veröffentlichen, gerne an Andra Zitza, an Volker Albrecht und Michael Taraszewski. Meine Herren, es war ein sehr spannendes Gespräch für mich. Ich denke auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie dürfen am Ende des Gesprächs noch einen Wunsch an die Kommunalpolitik loswerden. Wenn Sie also irgendwas auf der Seele haben, wo Sie sagen, also das wollte ich schon immer mal sagen, das soll hier natürlich gerne auch seinen Raum finden. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen oder unter den Teppich kehren.
Also prinzipiell wollen wir uns erstmal bedanken für die Unterstützung, die die Gemeinde uns angedeihen lässt. Also wir können uns da nur positiv äußern. Da haben wir alle möglichen Probleme, die wir hatten, der wird versucht, uns zu helfen. Das wäre aber der Wunsch, dass es auch weiterhin so bleibt, dass wir einen Ansprechpartner haben und dass wir weiterhin so wohlwollend behandelt werden, weil das hilft uns einfach. Wie gesagt, wir sind kein Riesenverein, wir sind zwar ein großer Verein, aber überwiegend kindlastig, viel Kleine dabei. Von daher ist es manchmal schon gut, wenn man ein bisschen Rückendeckung kriegt von der Gemeinde, von der Kommune, wenn es um Hallen geht oder Trainingsmöglichkeiten. Und da wären wir schon dankbar, wenn wir da weiterhin drauf zählen könnten.
Ich glaube, mit dem heutigen Tag können wir gar nicht mehr zurückrudern. Ne? Das wollen wir gerne weiter unterstützen. Wir haben ja bewusst auch eine Ansprechpartnerin für die Vereine bei der Verbandsgemeindeverwaltung und versuchen auch, was Hallenbelegungen und diese Dinge angeht, das Ganze so nah an den Vereinen wie irgend möglich zu betreiben und möglichst allen gerecht zu werden, was natürlich nicht immer so einfach ist. Aber ich finde auch, dass, das haben Sie vorhin schön gesagt, dass jeder Mensch seinen Sport oder seine Freizeitbetätigung finden muss. Und deshalb kann es nicht an uns sein, dann irgendwas einzuschränken, sondern wir sollten das respektieren und uns freuen, solange es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen. Das tun Sie, meine Herren. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend bei Matthias Schad trifft. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere tolle Vorschläge haben, das war auch ein Hörervorschlag heute, dann wenden Sie sich gerne an mich. Ich freue mich über Ihre, über eure Ideen, wen ich treffen könnte in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke. Andra Zitza, Volker Albrecht und Michael Taraszewski.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.